Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich sitze mit Wiebke Hollersen nach meiner Sachsen-Anhalt-Tour jetzt im Studio bei uns in Berlin. Und Wiebke war auf dieser Reise ziemlich anwesend, obwohl sie nicht mit im Bus saß, saß sie mit im Telefon. Wir haben öfter miteinander gesprochen, wir haben uns Sprachnachrichten geschickt, weil Wiebke sich nämlich fast alle Podcasts, die veröffentlicht wurden, angehört hat.
Und alle sogar.
Alle. Und wir diskutieren, also Wiebke und ich diskutieren schon sehr lange darüber, was wir als Berichterstattende in Deutschland leisten müssen, was wir können und wo wir Dinge falsch machen. Und Wiebke gibt immer oder häufig Feedback auf Dinge, die wir veröffentlichen. Wir sprechen über die Veröffentlichung auch von Wiebke. Und ich fand das sehr interessant, mit ihr darüber zu sprechen und will das jetzt einmal öffentlich machen, wie Wiebke die Berichterstattung grundsätzlich über die Wahl in Sachsen-Anhalt als Journalistin wahrnimmt. Also auch Beispiel das aktuelle Spiegelcover mit dem gefährlichsten Mann Deutschlands. Aber auch ganz im Detail das, was wir gemacht haben, nämlich als Podcast als Format, Instagram als Format und ob wir mit dieser Berichterstattung und der Art, wie wir Journalismus vor Ort gemacht haben, vielleicht auch etwas erreichen. Schön, dass du da bist. Jetzt sind wir richtig Radio hier gerade.
Danke, dass ich da sein darf.
Und ist es eigentlich unser erster Podcast oder haben wir schon mal einen gemacht?
Das ist unser erster. Ich glaube, vielleicht soll ich mal sagen, wer ich bin.
Ja, mach. Und ich will auch einmal sagen, dass Wiebke und ich seit Jahren mit Wiebke Podcast machen. Und jetzt bin ich sehr froh, dass wir das endlich schaffen. Also Wiebke, wer bist du?
Genau, ich bin Wiebke Hollersen. Ich komme aus Ost-Berlin, ist vielleicht wichtig für das, was wir nachher besprechen auch. Ich bin schon sehr lange Journalistin. Ich war eine Zeit lang beim Spiegel im Hauptstadtbüro und auch in Hamburg im Gesellschaftsressort. Ich war dann bei der Welt und Welt am Sonntag im Ressort Wissenschaft. Und zuletzt war ich 5 Jahre bei der Berliner Zeitung als Reporterin. Ich habe da auch ganz viel über Ostdeutschland berichtet und bin jetzt seit kurzem freie Journalistin.
Und das gibt uns die Möglichkeit, miteinander hier zu sprechen.
Genau, und wir kennen uns, weil Thilo ja mal eine Kolumne in der Berliner Zeitung hatte, die ich betreut habe. Also wir kannten uns vorher so ein bisschen und dann haben wir uns darüber richtig gut kennengelernt.
Und ich sage das immer gerne, ich habe diese Kolumne mit dir und für dich sehr gerne geschrieben.
Das war auch eine sehr schöne Kolumne. Oh.
Also.
So, genug geschmeichelt.
So, jetzt geht's los. Du hast dir, ich glaube, unser erstes Interview war Matthias Lischke, der Landtagsabgeordnete, ich glaube, im Kreis Wittenberg, ja. Der erst zugesagt hat, dann abgesagt hat und dann haben wir den so ein bisschen einfach verfolgt. Irgendjemand hat reingeschrieben, das ist, was ihr da macht, ist irgendwie strafgesetzlich nicht richtig, ihr nötigt den ja ein Interview rein. Stimmt nicht, wir haben den natürlich angerufen, als wir vor Ort waren und dann hat er gesagt, ich habe hier diese Termine, kommt doch, wenn ihr wollt, da vorbei. Erste Frage an dich. Die AfD wollte wirklich nicht mit uns sprechen. Wir haben sehr viele Abgeordnete, sehr viele Mitarbeitende. Wir haben Siegmund natürlich auch angeschrieben. Die meisten haben abgesagt, gar nicht reagiert oder eben wie Lischke zugesagt, dann ganz kurzfristig abgesagt. Sind wir daran selber schuld?
Naja, die sind ja jetzt in der absoluten heißen Endphase ihres Wahlkampfs. Da haben die natürlich tatsächlich wenig Zeit. Und da überlegen die sich schon, mit wem machen die jetzt noch was. Also vielleicht ist einfach ein bisschen zu spät gewesen, um jetzt Ulrich Siegmund nochmal für ein Podcast-Interview ein entspanntes zu bekommen. Weil ich glaube, der ist einfach so wirklich von früh bis spät jetzt unterwegs. Ich habe den ja vor einem Jahr getroffen, da hat er mir sogar einen halben Tag lang seine Heimatstadt Tangermünde gezeigt. Da hatte der noch total viel Zeit und nicht viele Medienanfragen. Jetzt hat er natürlich Medienanfragen noch und nöcher. In Magdeburg müssen sich ja die Journalisten gegenseitig über die Füße fallen, habe ich gehört.
Ist so.
Ja, genau.
Jeder auf der Suche nach dem AfD-Wähler.
Und das hat bestimmt auch damit zu tun, dass die euch auch ausweichen oder dass ihr jetzt nicht auf deren Prioritätenliste irgendwie weit oben seid. Ihr seid eher, also du bist eher ein linker Journalist. Das ist ja auch, wenn man ein bisschen googelt, kommt es ja ziemlich schnell raus. Du hast auch kritisch über die AfD schon früher berichtet und gar nicht mal, weil die jetzt irgendwie wahnsinnig Angst vor dir oder euch haben, sondern weil die auch über deine Zuhörerschaft jetzt gar nicht ihre Leute zu erreichen denken. Und ehrlich gesagt, die brauchen ja dich und mich und uns alle auch gar nicht, weil die haben ja so eine eigene Öffentlichkeit aufgebaut. Die sind ja über die sozialen Medien, senden die ja eigentlich den ganzen Tag selbst. Also da muss man auch mal sagen, viele Medien und überschätzen ihre Rolle da oder haben das noch nicht so richtig registriert, glaube ich, dass die AfD uns Journalisten jetzt nicht so braucht, wie uns andere Parteien oder Politiker früher gebraucht haben oder vielleicht auch jetzt noch brauchen, obwohl das natürlich auch nachlässt. Die steuern ja auch inzwischen ganz viel selber, indem die den ganzen Tag auf Sendung sind über Social Media.
Aber auffällig war trotzdem, dass dann zum Beispiel nach dem Lischke-Interview der Gegenkandidat der SPD mir bei Instagram geschrieben hat und wir ein Interview sofort vereinbart haben. Also dieses Bedürfnis war dann da und auffällig war auch, dass Sven Schulze, der Ministerpräsident, er war eigentlich die erste Person, die zugesagt hat,
ja,
als wir geschrieben
Sven
haben.
Schulze ist auch, glaube ich, der wirklich fleißigste Mann Sachsen-Anhalts, der überhaupt gar nicht mehr schläft und wirklich in jede Minute seines Tages mit Terminen und Urkunden überreichen und damit Bürgern sprechen und damit Journalisten sprechen. Also ich glaube, der ist wirklich unfassbar viel unterwegs. Ja, klar. Und dass jetzt der lokale Gegenkandidat von Herrn Lieschke sich gemeldet hat, der ist jetzt wahrscheinlich nicht gerade mit Anfragen überschüttet.
Schien mir auch so. Wir konnten spontan ein Interview innerhalb von 2 Stunden vereinbaren.
Ja, ich weiß nicht, die SPD, welcher Landkreis war das?
Wittenberg auch.
Wo steht die da?
Ich glaube, sie, weiß ich nicht.
Ja, genau. Also wahrscheinlich. Ja.
Sie sehen sich selbst, laut Interview sehen sie sich als Zünglein an der Waage, was ich irgendwie auch mutig fand.
Naja, in Sachsen-Anhalt kann ja jetzt jeder, der reinkommt, irgendwie das Zünglein an der Waage sein. Mhm. Jeder, der in den Landtag reinkommt. Ja.
Das Interview mit Matthias Lieschke. Mhm. Ich hatte das Gefühl, wir haben es danach auch diskutiert, das könnt ihr bei Patreon hören, da gab es ein interne, so ein Debrief mit meinen Kollegen Marlon und Jelle danach. Ich hatte das Gefühl, ich habe mir Mühe gegeben, nicht sofort auf Angriff zu gehen, nicht sofort zu sagen, was denn das alles für eine große Scheiße, das kann man doch alles nicht machen, das ist doch menschenfeindlich, das ist doch moralisch total verwerflich. Ich habe das Gefühl, ich betone, dass es ein Gefühl ist, weil ich es auch geübt habe. Also ich habe eine Schulung mal gemacht, wie man sozusagen mit rechten oder extremen Personen spricht, weil wir ja oft mit vielen Menschen sprechen, die extreme Weltsichten haben, und habe da relativ schnell gelernt, es bringt nichts, die Menschen davon zu überzeugen, argumentativ. Wir Journalisten machen aber oft diesen Fehler trotzdem und versuchen mit Argumenten dagegen zu gehen. Du hast danach trotzdem gesagt, als wir dann das erste Feedback von dir war, man hat mir trotzdem zu sehr angemerkt, wo ich stehe, was ich will und warum habe ich nicht Folgendes gemacht, da zeige ich jetzt gerade auf dich.
Naja, also erstmal würde ich sagen, der Fehler ist nicht, dass wir zu sehr versuchen, mit Argumenten dagegen zu gehen, sondern dass viele Journalisten und in dem Fall glaube ich auch du mit sehr viel Haltung dagegen gehen. Und dass man, ich hatte das Gefühl, du hast eigentlich nur eine Frage an den Mann. Und zwar, wieso ist er in dieser furchtbaren Partei, die du zutiefst ablehnst und die du eigentlich auch bekämpfen willst? Und das ist ja so ein Ding.
Das betone ich immer, ich will die Partei nicht bekämpfen. Was ich bekämpfen will, ist, und das kann ich ganz laut und deutlich sagen, sind Motive, die auch in dieser Partei stattfinden.
Okay. Ja, aber man hat so ein wirklich eine starke Anti-Haltung einfach gespürt. Also, wenn du immer wieder nachhakst, warum sind sie denn in der Partei? Warum sind sie in der Partei? Du hast ja jetzt nicht den SPD-Mann immer wieder gefragt, warum sind sie denn in der Partei? Weil der hat ja auch irgendwie Inhalte, die bei der Linken oder anderen Parteien auch vertreten sind. Aber du kannst halt nachvollziehen, dass jemand in der SPD ist, bist ja selber, und du kannst aber überhaupt nicht nachvollziehen, wie man in der AfD sein kann. Und das hat man dir halt angehört. Ja, so ist es eben dann. Ich würde ja mit einem ganz anderen Blick, glaube ich, in so ein Gespräch reingehen. Dieser Matthias Lieschke, der ist ja eigentlich ein kleiner Teil von einem ganz großen weltweiten Phänomen. Hm. Und zwar diesem Aufstieg der rechtspopulistischen, rechten, ja, manche sagen rechtsextremen, je nachdem, Parteien, also der ja in der gesamten westlichen Welt stattfindet und in den USA, Großbritannien, Italien, Frankreich, in Lateinamerika zum Teil. Das ist ja ein total interessantes und ja auch bedrohliches weltweites Phänomen. Und Matthias Lieschke ist dann so der kleine Mann da vor Ort. Vielleicht sogar
der fast der kleinste.
Genau, der ist bisher ja noch nicht mal im Landtag vertreten. Da würde mich ja interessieren, wie so ein Mann mit so einer Biografie, ich habe auch noch mal kurz geguckt, der ist irgendwie 1970 geboren, der hat 1990 gerade zum Mauerfall irgendwie seine Ausbildung fertig gemacht. Wie ist der in diese Bewegung oder in dieses, wie ist der Teil von diesem weltweiten Phänomen eigentlich geworden? Aber mich würde das, glaube ich, wirklich interessieren auf so eine, und ich finde den jetzt erstmal nicht schlimm. Ich finde es nicht schlimm, dass der da gelandet ist. Also, keine Ahnung, der ist eben da gelandet. Ich finde es vor allem interessant. Wieso sind so viele Menschen da, also als Wähler gelandet, und wieso sind Leute auch da in dieser Partei gelandet? Wieso fühlt er sich da so wahnsinnig wohl? Der hat ja immer gesagt, er würde die AfD, da will er sich auf gar keinen Fall distanzieren, er will die auf keinen Fall verlassen oder wechseln. Warum fühlt er sich da eigentlich so wohl? Was gibt ihm diese Partei, was den Mann so glücklich macht?
Was hast denn du bei Sigmund rausgefunden, als du einen halben Tag mit ihm im Tangermünde warst?
Herausgefunden.
Oder was hat er denn dir gesagt? Weil du wirst ihn das ja auch gefragt haben.
Genau, ich habe ihn, da kommen natürlich auch ziemlich viele vorgefertigte Antworten, dass er war ja vorher in der CDU, der ist ja mit 18 in die CDU eingetreten in Tangermünde und hatte da das Gefühl, er war da einer der Jüngsten und er konnte da irgendwie nicht viel ausrichten und das war ihm alles irgendwie zu langweilig und zu unmodern oder so ungefähr. Und dann wurde 2013 ja die AfD gegründet und er ist dann ganz schnell rein, Euro-Rettung, weil er das auch ganz schlimm fand mit der Euro-Rettung. Das ist ja eine Antwort, die man von frühen AfD-Mitgliedern sehr oft bekommt und die kann ja auch stimmen.
Hat auch Lischke, hat das ja auch genau, gesagt, das also hat sehr früh dabei.
Klar, das hat damals schon viele Leute eben angezogen. Aber was ich da, also was mich, ich habe, das war im September vor einem Jahr, also ein Jahr vor der Wahl, dass ich mit ihm da in Tangermünde unterwegs war. Mich hat damals vor allem umgehauen, wie wahnsinnig beliebt der Mann damals schon war. Mhm. Also was jetzt so das ganze Land bemerkt, ich glaube jetzt am Ende dieses Wahlkampfs hat jeder Mensch in Sachsen-Anhalt, der das will, ein Selfie mit Ulrich Siegmund. Und ziemlich viele Leute wollen das. Und das war damals eben auch schon so. Da war der noch, ganz viele Leute, glaube ich, in Berlin kannten jetzt noch nicht unbedingt den Namen oder wussten nicht genau, wer das ist. Aber da in Tangermünde, die Leute, LKWs haben gehupt, wenn die an uns vorbeigefahren sind. Also und ich hatte den auch mal in Magdeburg getroffen, da war das auch ähnlich. Da bleiben die Leute auf der Straße stehen. Wir sind in so einen Bäckereicafé gegangen, da haben wir irgendwie drei ältere Damen gleich angefangen, wahnsinnig mit ihm zu flirten. Er wäre ja heute so ein bisschen unrasiert und so. Also da war so eine, man hat schon damals gemerkt, dass es ein Star ist für die Leute da. Dass es wirklich ein Star ist und dass er damit auch sehr charmant umgehen kann, dass er daraus sehr, sehr viel Kraft zieht, dass ihn das sehr antreibt. Also das hat mich damals, das habe ich als stärksten Eindruck eigentlich damals mitgenommen. Also ich bin damals vor einem Jahr da zurückgekommen und habe gedacht, krass, das wird echt schwer werden für die CDU. Und da war der Sven Schulze, glaube ich, noch nicht mal Ministerpräsident. Da hatte der Haselhoff noch nicht offiziell an den übergeben.
Aber
also es war schon klar, dass er ihn übergeben wird, aber er hat es noch nicht gemacht.
Was würdest du sagen, unterscheidet oder unterschied sich damals von, als du neben Siegmund lief, gelaufen bist und ihn begleitet hast, von der Situation, als ich da in Neuerstedt stand, an diesem Infostand der AfD und mit Lischke gesprochen habe? Also wo würdest du sagen, ist in unserem Ton der Unterschied gewesen? Weil die Frage habe ich ihm ja auch gestellt, warum glaubst du, dass dir anders geantwortet wird als mir? Nur weil man meine Haltung spürt?
Naja, ich habe dem schon auch im Gespräch, ich habe dann auch versucht, ich will ja auch immer gerne wissen, was für eine Welt wollt ihr eigentlich erschaffen? Oder was ist, also der Siegmund spricht ja auch immer vom guten alten Deutschland, was er zurückbringen will. Und dann frage ich den Mann, der ist 1990 geboren, im Jahr der Wiedervereinigung. Der ist in Tangermünde aufgewachsen, hat die Stadt eigentlich nie wirklich verlassen. Er hat zwar mal in Berlin gearbeitet, ist dann aber immer zurückgependelt, weil er sich halt in der Heimat doch wohler fühlt als in Berlin. Was ist das eigentlich für ein gutes altes Deutschland? Also in den 90er Jahren, als er ein Kind war, war die Arbeitslosigkeit in großen Teilen Sachsen-Anhalts bei 20%. Mhm. In seiner Familie ist alles gut gegangen, ist ja auch ist schön. Und er hatte bestimmt eine sehr behütete, idyllische Kindheit, von der er immer erzählt. Aber so das richtige, gute, alte Deutschland, von dem der spricht, das hat er doch eigentlich gar nicht erlebt. Also ich weiß gar nicht, was das sein soll. Jedenfalls glaube ich nichts, was Ulrich Siegmund in Sachsen-Anhalt in seiner Lebenszeit erlebt hat. Aber da frage ich schon auch ziemlich stark nach und ich stelle dann auch Sachen in Frage und ich, wenn er mir irgendwie bestimmte politische Inhalte erzählt, sage ich dem schon auch oder lasse ich da schon erkennen, dass ich das anders sehe. Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach eine andere Art zu reden, einen anderen Ton. Ich gehe halt nicht mit dem Gefühl hin, oh Gott, das ist der gefährlichste Mann Deutschlands und ich finde den schon von vornherein so schlimm. Eigentlich will ich gar nicht mit dem reden, aber ich muss als Journalistin jetzt irgendwie mit dem reden. Und wie kann er nur in dieser Partei sein?
Wie machst du denn das?
Ich fühle es nicht so. Ich finde es vor allem, ich bin Reporterin, ich finde das vor allem total interessant. Also
das geht mir auch so. Also ich meine, wir beide sind beide, ich glaube, wirklich leidenschaftliche Reporter. Und was mir auch auffällt ist, als Beispiel, wenn ich einen deutschen Islamisten in einem Knast in Syrien treffe, stehe ich diesem Mann so gegenüber, wie du Siegmund gegenüberstehst.
Genau.
Und ich weiß nicht warum. Sobald ich aber an diesem Infostand der AfD stehe und Lischke darüber reden höre, wie er einfach alles verspricht. So, alles ist möglich hier in diesem Bundesland. Ihr könnt alles haben. Wir machen das. Ihr kriegt hier diese Bezuschussung, damit die Ausbildung stattfindet. Die Kita-Plätze werden umsonst. Die Schulen sollen besser werden. Und dann erzählt er so weiter und erzählt weiter. Und dann erzählt er im nächsten Satz, ja, und wir müssen irgendwie auch mehr Kinder machen. Und dann denke ich so, wenn hier schon kaum Kinder sind, wofür sind all diese Sachen? Warum versprichst du alles positiv? Und in dem Moment, irgendwas stellt sich mir quer und ich kann das nicht abschalten.
Aber das ist doch jetzt was ganz viele Politiker im Wahlkampf machen. Das
natürlich.
Ist ja jetzt nichts Neues
Ich frage dich, warum das bei mir so ist. Ich würde das gerne auch tatsächlich für so ein Gespräch auch mal abschaffen.
Vielleicht bin ich da irgendwie schon abgehärtet, weil ich mit sehr vielen Politikern in sehr vielen Wahlkämpfen gesprochen habe.
Wahrscheinlich.
Und diesen Modus auch kenne. Das finde ich jetzt auch gar nicht so. Ich finde dann schon bei Sigmund, bei dem Gespräch, wenn eben dieses gute alte Deutschland, da sind wir irgendwie auch nicht weitergekommen. Also wenn ich immer wissen will, was ist das denn jetzt genau? Und dann sagt er, ach hier, das ist Tangermünde, da ist die Welt noch in Ordnung. Und Tangermünde ist wirklich super schön. Also fahren Sie unbedingt oder fahrt unbedingt mal nach Tangermünde. Mhm. Ist eine wirklich total hübsche Stadt. Das ärgert mich dann irgendwie an so einen Punkten nicht weiterzukommen. Aber man merkt es ja auch, ich wette, da kann er noch eine Stunde mit ihm versuchen, drüber zu reden und ich werde trotzdem nicht weiterkommen. Das hat er halt alles auch geübt oder kann er halt. Der ist wirklich auch ein sehr, sehr guter Verkäufer und ich meine das gar nicht so negativ, wie das vielleicht klingt. Der hat ja vorher auch im Marketing gearbeitet und ein eigenes Unternehmen gehabt. Der guckt einem in die Augen, der spricht einem mit dem Namen an, der stellt Nachfragen, der ist charmant und kann Witze machen. Der ist einfach auch sehr, sehr gut in der 1-zu-1-Kommunikation.
Die Wut, die du möglicherweise in meinem Interview mit Matthias Lischke, einem Kleinen, oder die.
War das so Wut?
Nee, es war keine Wut. Wie würde ich es nennen?
Was hast du denn eigentlich gefühlt? Vielleicht frage ich dich mal zurück. Worauf war der gerichtet? Was wolltest du?
Ich wollte derjenige sein, der es schafft, jetzt mal ein richtiges Gespräch zu führen. Das ist ja das, mit diesem Ehrgeiz gehe ich aber in alle Gespräche rein und ich wollte derjenige sein, der es schafft, dass Lischke vielleicht auch mal sagt, na, vielleicht ist nicht alles gut. Weil es kann ja nicht alles gut sein. Nichts ist. Ich habe ihm ja das, glaube ich, sogar in dem Gespräch gesagt, keine Partei kann immer zu 100% alle Erwartungen eines Menschen erfüllen. Wieso geht das bei Ihnen?
Also, dass er sagt, ich stimme jetzt nicht allem, was in unserem Programm steht, zu. Und was hast du dann gewonnen, wenn er das sagt? Also, ich verstehe wirklich immer noch nicht so genau, was du wolltest. Wenn du sagen würdest, ich wollte wirklich verstehen, warum ist dieser Mann in der AfD, was ist seine Vorstellung vom guten Leben oder im guten Sachsen-Anhalt.
Aber die Frage habe ich ihm ja auch gestellt bezüglich seines Frauenbildes und die konnte er einfach nicht beantworten. Und ich glaube, dass mich einfach diese Ratlosigkeit, die macht mich dann so ein bisschen unruhig.
Aber da muss ich jetzt mal ein bisschen kritischer werden.
Sei bitte da, deswegen bist du ja hier.
Bei dem Frauenbild, da setzt du ihn mit Sachen unter Druck, die so nicht stimmen. Du sagst, die AfD will laut ihrem Regierungsprogramm Sachsen-Anhalt Frauen wieder an den Herd schicken. Ja? Mhm. Das stimmt aber nicht, das steht da nicht drin. Das steht da nicht drin. Da steht sogar drin, dass sie die Krippe, Kindergarten, Schulhort kostenlos machen wollen und überall ein kostenloses Mittagessen anbieten wollen. Das heißt ja nun gerade nicht, dass sie wollen, dass die Muttis zu Hause bleiben, die Kinder zu Hause betreuen und denen das Mittagessen kochen. Da steht mit keinem Wort drin, dass Frauen zu Hause bleiben sollen. Nirgendwo. Ich habe es wirklich noch mal alles mir angeschaut.
Mir ist ein bisschen unangenehm, weil ich dagegen natürlich nichts sagen kann. Weil mir ist gewesen, also wir haben das uns ausgedruckt, das Parteiprogramm, die Ideen. Und ich hatte das, wir haben es diskutiert. Und uns war so, als hätten wir dort auch was gefunden über das traditionelle Familienbild.
Ja,
und
ich kann dir sagen, was da drin steht. Warte mal kurz. Ich habe es mir irgendwie hier auch aufgeschrieben, was sie zum Familienbild geschrieben haben. Die haben irgendwie geschrieben, dass die so alternative Familienmodelle nicht unterstützen oder so, ne? Sowas steht da drin. Vielleicht hast du das dann so gelesen. Alternatives Familienmodell ist schon, wenn die Frau arbeiten geht. Aber ich glaube, das meint die AfD gerade nicht. Ich glaube, die meinen halt, die sind so gegen Regenbogenfamilien. Da steht explizit drin, dass sie nicht wollen, dass die Ein-Eltern-Familie irgendwie gefördert wird oder so. Andererseits steht drin, wir unterstützen aber selbstverständlich auch Alleinerziehende bei der Förderung ihrer Kinder. Aber klar, die richten sich gegen, was sie, glaube ich, ich habe es jetzt wörtlich hier leider auch nicht dastehen, aber was sie so alternative Familienmodelle nennen oder so, dagegen richten die sich. Aber ich glaube, damit meinen die irgendwie so Regenbogenfamilien und sowas. Das finde ich auch total, das finde ich schlecht und finde ich falsch. Ich kenne ganz tolle Regenbogenfamilien, also Familien, wo die Eltern zwei Männer oder zwei Frauen sind oder irgendwelche anderen Kombinationen. Das halte ich für falsch, aber ich glaube, sie meinen damit nicht, dass die Frauen wieder an den Herd sollen.
Für mich ist aber dann zum Beispiel, wenn auch der Punkt drin steht, Homeschooling, dann ist das ja für mich auch ein Punkt, der für mich darauf, irgendjemand muss ja zu Hause bleiben und die Kinder homeschoolen und das wird nicht der Mann sein.
Aber da steht ja nicht drin, dass die Leute Homeschooling machen müssen. Da steht drin, dass Homeschooling, die AfD nennt es natürlich Hausunterricht, dass Hausunterricht erlaubt werden soll. Und da sind ja ganz viele Journalisten, haben sich das ja jetzt irgendwie rausgepickt und wenn sie erklären sollen, warum das so wahnsinnig gefährlich und schlimm wird, wenn die AfD an die Macht kommt. Und dann sagen die, ja, wegen des Homeschoolings. Und dann, okay, es ist in Österreich, den Niederlanden, Kanada, Irland, Spanien, Italien und Dänemark ist es erlaubt. Es ist in fast ganz Europa erlaubt, dass Kinder auch zu Hause unterrichtet werden. Und dann, wenn die regelmäßig mal jemand vorbeikommt und guckt, wie die Unterrichtsmaterialien sind oder die Prüfung ablegen müssen. Mhm. Und die AfD in Sachsen-Anhalt will, dass die jedes halbe Jahr eine zentrale Prüfung ablegen, die Kinder, um eben zu gucken, dass die da auch die ganzen Unterrichtsinhalte mitbekommen. Also man kann dagegen sein, man kann darüber diskutieren, ob das klug ist oder nicht, aber das jetzt irgendwie eine demokratiegefährdende Idee ist es nicht, weil in all den Ländern, die ich aufgezählt habe, herrscht, glaube ich, Demokratie und eine funktionierende Demokratie. Und manche Länder, Dänemark ist ja, glaube ich, eher ein Land, was im Bildungssystem uns eher als Vorbild hingehalten wird. Das kommt ja daher, diese Idee, ich glaube auch nicht, dass Ulrich Siegmund irgendwie alle Kinder ins Homeschooling schicken will, weil verschiedene Einflussgruppen aus diesem Umfeld der AfD da Druck machen. Und es gibt ja so eine, es gibt ja so Deutsche, die unbedingt ihre Kinder zu Hause unterrichten wollen, weil sie mit den staatlichen Schulen so unzufrieden sind. Ist, was, glaube ich, sind nicht so wahnsinnig viele Leute, aber die machen da ganz viel Wirbel drumrum und wahrscheinlich sind da welche in der AfD oder haben auf die AfD in der Hinsicht Druck gemacht, dass die das dann eben erlauben sollen. Und da gibt's ja manche Leute, die ziehen mit ihren Kindern sogar nach Dänemark, weil das da erlaubt ist.
Also vielleicht ist das auch der Grund, warum dieses Homeschooling vielen Journalistinnen und Journalisten so als Argument hilft, weil diese Ideengeber sind eben die völkischen und die evangelikalen Strömungen in der AfD, die genau das wollen, damit sie ihre Kinder aus dem Schulsystem rausziehen können. Ja, vielleicht ist das, das der Grund, warum man fragt, warum wollt ihr das eigentlich?
Das kann ja sein, aber trotzdem kann man sagen, in ganz vielen Ländern in Europa wird das gemacht, das ist kein Problem. Da kommt es ja eher darauf an, welche Inhalte unterrichtet werden und was bei den Prüfungen abgefragt wird. Und da kann man natürlich bei der AfD auch in diesem Regierungsprogramm, was ja super lang und super ausführlich ist, was man auch mal loben muss, weil bei der CDU findet man das jetzt nicht so oder bei anderen Parteien findet man das nicht so. Die haben, man kann denen jetzt nicht vorwerfen, die sagen nicht, was die wollen. Da kann man ja eher mal gucken, was wollen die denn für Inhalte unterrichten. Und da würde ich ja eher die Kritik ansetzen. Also wenn die in einer, im Geschichtsunterricht irgendwie weg wollen von der, da ist irgendwie von der künstlichen Aufrechterhaltung unseres eines deutschen Schuldgefühls die Rede. Die wollen irgendwie, glaube ich, mehr über andere große deutsche Zeiten reden als über den Nationalsozialismus im Geschichtsunterricht. Das finde ich ja viel, viel schwieriger. Und diese ganze patriotische Wende und das Deutschdenken, also die, wie die Einfluss nehmen wollen, vielleicht in der Schulpolitik auf die Unterrichtsinhalte, ist, glaube ich, eine viel entscheidendere Frage, ob die jetzt Homeschooling oder Hausunterricht erlauben oder nicht. Also ich glaube, man kann eine gute Demokratie haben und da sind halt ein paar Kinder und haben Hausunterricht und werden dann immer mal geprüft.
Aber was würdest du mir raten jetzt von Journalistin zu Journalist? Wie begegne ich denn jetzt der AfD? Das ist, es stimmt ja auch alles und wir haben ja auch selbst in diesem Debrief, den wir hatten, danach festgestellt, naja, die viele Forderungen, die dieser Lischke dort gemacht hat, was soziale Infrastrukturen betrifft, den stimmen wir ja zu.
Also ich würde erstmal dir raten, dich wirklich genau vorzubereiten und auch in deiner, wenn du mit denen sprichst, nicht zu übertreiben. Du kannst ihnen auch nicht sagen, die AfD will jetzt wieder Abtreibungen verbieten und die Kontrolle über den weiblichen Körper erlangen und sie sind doch aus der DDR und das können sie ja nicht wollen.
Aber warum dürfen die das, aber ich nicht?
Weil du nicht die bist weil du nicht die sein willst.
Du hast ja
nun offensichtlich.
Aber du hast ja so, das ist so schwer.
Das ist, und warte mal kurz zur Abtreibung. Die AfD will, dass bei dieser Beratung vor der Abtreibung, wenn man da keinen gesundheitlichen Grund hat oder nicht kriminologischen Grund, also keine Vergewaltigung passiert ist, dann soll ein Ultraschall gemacht werden. Das ist schon ziemlich hart und ziemlich krass. Finde ich auch, den Frauen erstmal das Ungeborene auf dem Ultraschall zu zeigen, bevor sie, und jetzt entscheide ich mal immer noch, bist du immer noch der Meinung, du willst abtreiben? Finde ich hart, finde ich auch falsch. Aber dann sollte man den Lischke oder wen auch immer danach fragen, warum er das richtig findet. Und nicht so sagen, also dieses, ja, ihr wollt ja hier wieder die Abtreibung verbieten und das ist ein totaler Rückschritt für die DDR-Frauen und ihr wollt die an Herd schicken. Da ist ja, er war ja auch nicht vorbereitet, er kannte das, die genauen Punkte seiner Partei da ja auch nicht. Aber da ist ja, ist ja für keine Seite mehr irgendwie sinnvoll.
Aber was unterscheidet so eine Übertreibung von mir an so einem Tisch und eine Reaktion, die ich damit erzeuge und damit auch eine Ratlosigkeit bei meinem Gegenüber, die ich sehr trotzdem entlarven will? Er hätte das ja auch alles entlarven können auf meiner Seite.
Er war halt auch nicht gut vorbereitet.
Aber er müsste es wahrscheinlich dann sein. Warte, der Punkt, den ich machen will, ist, was unterscheidet das von der maßlosen Übertreibung des aktuellen Spiegelcovers? Ist es nicht genau das Gleiche zu behaupten, dass Siegmund der gefährlichste Mann Deutschlands ist?
Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Titelzeile. Also ich,
Also der Spiegel wählt jetzt diese Methode des Populismus?
Total. Und ich finde, ich verstehe das überhaupt nicht, weil hast du den Text gelesen?
Nee, ich habe es nur gestern Abend
genau,
erst mitbekommen.
Genau, der kam ja erst gestern raus. Das ist ja ein sehr langer und interessanter Text. Auch so ein Porträt nochmal von Ulrich Siegmund. Und die haben den viel im Wahlkampf begleitet und ein bisschen in die AfD von Sachsen-Anhalt reingeschaut. Da steht ja viel Interessantes drin. Der Text deckt diese Schlagzeile auf dem Cover auch gar nicht. Also da wird überhaupt nicht hergeleitet, warum er denn jetzt der gefährlichste Mann Deutschlands sein soll. Da ist nochmal die Rede von seinem Umfeld, wo eben vier, oder im Umfeld der Fraktion oder von der Fraktion, wo vier Leute arbeiten, die mal bei der heimattreuen deutschen Jugend waren. Das ist seit langem bekannt und immer wieder in allen Texten über Siegmund thematisiert worden. Also in einer nationalsozialistischen oder, naja, neonazistischen, ja. Sorry, Jugendorganisation. Die waren da vor 20, 30 Jahren, waren die da mal. Kommt es jetzt, und dann wird irgendwie in einer Szene wird so erzählt, dass so 50 Kilometer von Siegmunds Wohnort irgendein letztens erst so ein völkisches Sommerfest oder sowas in der Art stattgefunden hat. Ja, weil es jetzt auch nicht 50 Kilometer von Siegmunds Wohnort findet, wahrscheinlich alles Mögliche statt. Dann wird so argumentiert, die AfD Sachsen-Anhalt, klar, die wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft oder rechtsextremistischer Verdachtsfall, die will die ganzen Positionen in der Regierung und Verwaltung mit eigenen Leuten besetzen und das ist deswegen so gefährlich. Mhm. Weiß jetzt auch nicht, wäre das jetzt besser, wenn die sich irgendwelche Leute holen würden aus Thüringen oder anderen Landesverbänden oder aus dem Bundesverband. Das wird überhaupt nicht aufgeklärt, also es wird gar nicht erklärt in dem Text. Also ich glaube, die Autoren, die den Text geschrieben haben, hatten vielleicht diese These gar nicht. Mhm. Und irgendjemand, der das Titelblatt gemacht hat, hat dann diese Idee gehabt. Das ist jetzt auch nicht die allerneueste Idee, weil es gab 2022 ein Sterncover mit der Zeile die gefährlichste Frau Europas. Und jetzt rate mal, wer das war.
Alice Weidel.
Nein, das war Giorgia Meloni.
Ach so.
Siehst du? So viele gefährliche, super gefährlichste Menschen. Und ja, das war damals also auch schon Giorgia Meloni, die gefährlichste Frau Europas. Okay. Und jetzt ist Ulrich Siegmund der gefährlichste Mann Deutschlands. Das macht ihn ja auf eine Weise auch so groß.
Er hat es ja direkt verwendet. Du hast
ja,
es ja
er findet es ja total cool. Ich habe es auch gesehen und habe gedacht, so ich kenne ihn jetzt nicht irgendwie super gut, weil ich den dreimal getroffen habe, aber ich habe gedacht, das wird er total abfeiern. Und er hat es natürlich total abgefeiert.
Er
hat es auf Instagram gepostet mit so einem 90er-Jahre-Hip-Hop von Dr. Dre unterlegt, was so ein bisschen so nach diese Gangster-Rap-Zeit, ohne weiteren Kommentar. Und das ist schon ziemlich gut gemacht von ihm.
Ja.
Und er hat in irgendeinem Interview, gestern, dann wurde er irgendwo angesprochen, bei irgendeiner Wahlkampfveranstaltung hat er da irgendwie gesagt, dass es ein riesen Ritterschlag ist oder irgendwie sowas. Ja, ein riesengroßer Ritterschlag, hat er gleich gesagt. Mhm. Also er hat's, und das war, wenn man den ein bisschen kennt und die Autoren von diesem Spiegeltext kennen ihn ja nun auch, die haben den ja auch viel begleitet, dann weiß man, dass der das natürlich, dass das einfach nur super für den ist. Der findet das total super.
Micky Beisenherz hat dazu gestern extrem treffendes runtergedampft auf einen Post. Er hat dieses Cover genommen und daneben hat er dieses, was früher auf den Rap-CDs drauf stand, Parental Advisory. Mhm. Und das war ja ein Grund, etwas zu kaufen.
Ja.
Wenn etwas gefährlich verboten oder bescheuert war oder was die Eltern verachtet haben, dann wolltest du das haben.
Genau. So. Also ich glaube, dass der Spiegeltitel jetzt dazu führt, dass noch mehr Leute die AfD wählen. Da überschätzt man vielleicht dann die Macht des Spiegel auch ein bisschen. Also den lesen ja jetzt nicht irgendwelche Leute, die eigentlich die AfD wählen wollten. Jetzt kaufen die sich den Spiegeltitel und dann.
Aber die Follower, die knapp 500.000 Follower von Siegmund sehen es jetzt.
Ja, ja, na klar.
Und der Spiegel
auf die Weise ja. Aber was der Spiegel sich, ich denke ja nicht, das sind ja auch Journalisten, die machen das ja nicht, um zu sagen, wir bringen jetzt noch die Leute davon ab, den zu wählen, nehme ich mal an. Aber klar, keine Ahnung, was hat er, 800.000 auf TikTok oder 750.000 und wie du sagst, die finden es, ja, na klar, für Siegmund ist das einfach super.
Glaubst du nicht, dass dass beim Spiegel mit großem Schmerz über so eine Personalie geschrieben wird, über Siegmund, dass da nicht, wie bei mir, eine Haltung mit drin steckt? Zumindest wirft man das ja mir, anderen Journalisten vor, auch du bekommst ja den Vorwurf, dass du zu konservativ über Dinge blickst manchmal.
Also von dir, ja.
Ja, von mir.
Ich fand den Text wirklich, der hatte jetzt wenig komische Untertöne. Der hatte jetzt irgendwie mal dann so eine Zwischenüberschrift, so ein ganz normaler Kleinstadtmensch oder sowas in der Richtung, wo ich dann dachte, meinen die das jetzt irgendwie abfällig, weil das ist ja eigentlich, was ist denn eigentlich schlimm daran? Aber vielleicht war das auch einfach nur eine Zwischenüberschrift, will ich jetzt auch nicht überbewerten. Widerspricht so ein bisschen der Titelzeile, der gefährlichste Mann Deutschlands, und dann ist er ein ganz normaler, ganz durchschnittlicher Kleinstadtmensch. Ich fand ihn jetzt, da Nee, da tropfte jetzt nicht über, nee, das fand ich eigentlich nicht. Ich fand so ein bisschen diese eine Stelle mit, da wusste ich nicht, was wollen die mir denn jetzt sagen, dass da irgendwie in irgendeinem Ort in Sachsen-Anhalt so ein völkisches Fest stattgefunden hat, am Rande des Grundstücks eines AfD-Mitglieds. So eine Sache finde ich irgendwie immer so ein bisschen schwierig, weil was, also ich finde es ja gut, wenn man das recherchiert, aber da würde ich dann schon irgendwie gern genau wissen, also an der Stelle war ich so ratlos, was soll mir das jetzt sagen? Also hatte dieses AfD-Mitglied, was daneben wohnt, jetzt was damit zu tun? Wer war das eigentlich? Hat Siegmund da irgendeine Verbindung zu denen? Weiß man da irgendwas? Kann man daraus irgendwas? Also das ist so eine irgendwie so eine düstere Andeutung, die mir aber so als die mich so als Leserin wirklich ratlos zurücklässt. Und dann ansonsten fand ich den jetzt aber nee, das war die haben auch da stand auch drin, wie dass der charmant ist und was weiß ich, da stand jetzt auch das war jetzt nicht alles nur, der wurde jetzt nicht dann nur von Zeile zu Zeile irgendwie runtergeschrieben, also gewollt runtergeschrieben.
Wenn wir jetzt aber unsere Zielgruppen oder Menschen, die wir mit dem, was wir schreiben, filmen, berichten, podcasten erreichen wollen, glaubst du, dass in Zeiten wie diesen der Weg, den du vorschlägst, noch zeitgemäß ist und funktioniert, dieser sachliche, ordentliche, so wie wir es beide ja auch gelernt haben als Journalisten, Blick auf Dinge?
Naja, wen wollen wir denn erreichen?
Viele.
Viele. Ich weiß nicht. Ich meine, erreicht, klar, mit Zuspitzung erreicht man
Empörung.
Mehr Leute. Aber es gibt ja auch Beispiele, also zumindest in den USA, für Journalismus, der sehr sachlich ist, wo Leute auch ins Gespräch gehen. Da gibt's Podcasts, wo eher linke Journalisten mit Vertretern der neuen Rechten oder der MAGA-Bewegung lange, lange Gespräche führen, um eben wirklich da was zu erfahren. Wie ist deren Weltbild? Was denken die? Wie denken die? Worauf beziehen die sich? Was sind deren Einflüsse? Was wollen die? Ich finde, das bringt mich im Nachdenken über die Welt und wo wir vorhin angefangen haben, das ist ein großes weltweites Phänomen. Mhm. Was passiert da? Also klar, Sachsen-Anhalt ist jetzt hier nah und jetzt könnte zum ersten Mal möglicherweise die AfD dort den Ministerpräsidenten stellen. Aber das sind ja Dinge, die auch andere Länder schon, die in anderen Ländern schon passiert sind, die auch die ganze Zeit weiter passieren in der Welt. Also ich weiß nicht, in Frankreich sind, glaube ich, nächstes Jahr auch die Präsidentschaftswahlen und das ist,
weißt du,
ich will das alles verstehen, was da im Großen mit unserer Welt passiert. Und da bringt mich, also es ist das Einzige, was mich interessiert. Also die einzige Art von Journalismus oder mit Beschäftigung damit, die mich interessiert. Was passiert da eigentlich? Warum gibt es so eine große Unwohlsein mit unserer Gegenwart bei so vielen Menschen? Und warum sehen die den Ausweg in dieser politischen Strömung?
Ich glaube, diese Neugierde zu erfahren, was bewegt dich, was suchst du und was willst du und wirst du bekommen. Diese Neugierde kann ich unvoreingenommen leben vor AfD-Wählern. Das kriege ich hin. Vor den Politikern schwerer.
Aber warum? Was ist denn an dem Matthias Lischke, was triggert dich da so?
Die Überheblichkeit.
Aber war der jetzt so wahnsinnig überheblich? Der ist halt irgendwann geschwommen, weil bei dieser ganzen Familienpolitik, da kannte er sich ganz offensichtlich nicht aus.
Dieser Blick, also zu wissen, ich stehe jetzt für mich in meinem Weltbild auf der richtigen Seite der Geschichte. Und dieses, was ich glaube ich auch in meiner Erziehung, als was nicht gewohnt bin, ist Überzeugung. Also diese absolute Überzeugtheit, dass das einfach, das ist alles richtig, was ich da denke, tue und mache.
Da hast du aber die DDR noch zu wenig erlebt, oder? Ich habe die ein bisschen länger erlebt, ich kenne das noch.
Und ich hinterfrage mich ja auch kritisch. Wirklich von morgens bis abends hinterfrage ich das, was ich mache, kritisch. Ist der Journalismus, den ich mache, richtig? Bin ich als Privatperson, ich mache Fehler, wie kann ich die Fehler besser machen? Wie kann ich irgendwie für ein gutes Zusammenleben sorgen? Wie rette ich? Also
das ist ja klar, dass nicht jeder Mensch so denkt und der Islamist im syrischen Gefängnis denkt ja auch nicht so. Triggert dich dann nicht so sehr wie der Kleinstpolitiker, also mit allem Respekt für Herrn Lischke und seine Arbeit, aber ein Mann, der zum allerersten Mal in den Landtag von Sachsen-Anhalt will, der
triggert mich in dem Moment
so sehr.
Doch, der Islamist im syrischen Gefängnis triggert mich in dem Moment, wo er nicht abrücken kann von seiner Überzeugung. Wo er im Gefängnis sitzt, verantwortlich möglicherweise ist für den Tod vieler Menschen und dann sagt, es ist immer noch richtig, was ich getan habe.
Okay. Ja.
Und dann triggert er mich und dann gehe ich auch in die härtere Befragung.
Ja.
Und das passiert bei ihm ja dann auch in dem
aber
Moment.
Das ist, finde ich.
Aber es ist genauso unergiebig.
Du machst ja nicht Journalismus, um deine Gesprächspartner von irgendwas zu überzeugen.
Nein, auf gar keinen Fall.
Also würde ich den Versuch vielleicht auch unterlassen. Also ja. Warum willst du deinen Gesprächspartner von irgendwas überzeugen? Warum machst du Journalismus für deine Zuhörer, Zuschauer, Leser, um denen was zu zeigen, erklären, damit die irgendwo hingucken können, wo die jetzt nicht, die können nicht alle irgendwie nach Sachsen-Anhalt fahren und ja. mit Matthias Lischke unterhalten, deswegen unterhältst du dich mit dem und die hören sich das dann an. Du machst
vielleicht
es ja für
wollte
die.
Ich, vielleicht,
für
ja genau, die. Vielleicht wollte ich vielleicht wollte ich einfach, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen des Podcasts hören können, Mensch, da ist ein AfD-Politiker, der sich doch auch mal kritisch selbst betrachtet. Und ich will nicht Lischke überzeugen davon, SPD-Politiker zu werden.
Aber deine Zuhörer hören doch was viel Interessanteres. Da ist ein AfD-Politiker, der nicht in der Lage ist, sich kritisch selbst zu betrachten. Also das ist doch die hören den Mann, du redest mit dem, du fragst auch meinetwegen fünf Mal nach bei irgendeiner Frage und so. Und wie auch immer er sich gibt, ist doch das, was du deinen Zuhörern gibst, die und Zuhörerinnen und Zuhörer, sagt man, glaube ich, bei dir im Podcast, die kriegen dann mit, so argumentiert der, da kennt er sich ja eigentlich auch gar nicht aus, da wird er jetzt irgendwie bockig. Das ist doch für die eine Erkenntnis. Ja. Dann merken die, wie der halt so ist.
Du hast gesagt, ich habe dir dann geschrieben, ich habe jetzt heute mit einem SPDler, ganz stolz habe ich dir geschrieben, so ein bisschen wie dein Volontär, habe ich dann zu dir geschrieben. Ich war auch kritisch mit dem SPDler, weil ja auch die Annahme war in den Kommentaren auf Instagram, da wurde ja auch sehr viel darüber diskutiert, was ich toll finde im Übrigen. Da wurde dann auch gesagt, ach, du würdest doch niemals die Politikerinnen und Politiker der anderen Parteien so kritisch befragen wie den AfDler. Und dann habe ich gesagt, das stimmt nicht. Und dann habe ich den SPDler kritisch befragt. Und Sven Schulze, die Folge kommt, noch habe ich auch kritisch befragt. Ja. Aber was war dein Eindruck?
Also mich hat eigentlich bei dem Lischke, nochmal da kurz zurück, weil da kommt dann gleich die Antwort, da hast du am Anfang oder glaube ich in einem Reel auf Instagram gesagt, es ist nicht möglich, daran scheitern, der journalistische Umgang mit der AfD scheitert daran, dass die einfach immer ausweichen. Die weichen einfach immer aus. Und dann habe ich so gedacht, ich interviewe seit 20 Jahren Politiker aller Parteien weichen immer aus. Also jetzt nicht alle Politiker, aber über das ganze Spektrum der politischen Landschaft sind mir Politikerinnen und Politiker in Interviews ausgewichen. Und das fand ich so ein bisschen komisch. So. Mhm. Und da habe ich gedacht, na mal gucken, ob der SPD-Mann auch ausweicht.
Ist er,
ja, genau.
Und ich habe ihn aber auch versucht.
Bist auch dran geblieben, genau. Total okay. Ich fand das sehr interessantes Interview. Ich fand den Mann, der tat mir auch wahnsinnig leid. Ich meine, als SPDler dort in so einem Wahlkreis da Wahlkampf zu machen und niemand kennt den eigentlich und niemand will den zu Hause bei sich sehen und so. Das fand ich schon total interessant, wie der darüber gesprochen hat, auch wieder über seine Heimat gesprochen hat. Ich wollte den irgendwie ein bisschen in den Arm nehmen, habe ich gedacht, habe ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Den will man ja in den Arm nehmen, wenn man das hört. Du hast einfach ein bisschen anders geklungen in deinem Tonfall. Nicht so, weil du dich halt nicht fragst, wie kann man denn bloß für die SPD-Landtagswahlkampf machen? Wie kann man das denn bloß? Ja, genau.
Aber ist es schlecht oder eine schlechte Eigenschaft eines Journalisten, wenn man als Konsumentin oder Konsument heraushört, dass es auch ein Mensch ist, der mit Gefühlen in Gespräche geht?
Naja, im Gegenteil. Also wäre komisch, sonst können wir jetzt ja gleich die KI machen lassen. Mhm. Klar sind wir Menschen und gehen mit Gefühlen da rein. Es geht ja eher um die Frage, dieses also klar, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen undankbar, weil es halt Podcast ist und man alles so hört. Wenn es jetzt, wenn du für einen Artikel gedruckt in einer Zeitung oder irgendwo im Internet, die mit den beiden gesprochen hättest, hätte man deinen Ton bei den Fragen ja gar nicht gehört.
Das ist im Übrigen eine Schwierigkeit, die mir immer erst danach auffällt, dass wenn man einen Film macht oder einen Text schreibt, kannst du ja deine Interviews einfach so zuspitzen auch. Du kannst sie spannend und deutlich machen und beim Podcast, weil es auch das mein Versprechen ist, ich lasse alles drin, auch meine eigenen Fehler.
Ja, das finde ich auch super. Das macht das ja auch, das macht das ja auch aus und deswegen höre ich auch so gerne Podcasts. Auch dein, ich weiß nicht. Ich habe da jetzt keine endgültige Antwort darauf. Okay. Ich glaube einfach nur, ich finde es ja auch gar nicht so jetzt so wahnsinnig schlimm in der Außenwirkung. Also ich glaube nur, dass man da halt nicht so weiterkommt. Und dass der
das glaube ich allerdings auch.
Wie der Lischke dann halt total dicht macht und denkt, oh, das ist jetzt wieder so ein linker Journalist aus der Großstadt, der hier in bunten kurzen Hosen vor mir steht. Was du ja tatsächlich bist. Und der kommt jetzt wieder mit seinen ganzen Vorurteilen und der hat mich doch sowieso schon als Nazi eingeordnet und der will mir jetzt wieder beweisen, dass ich ein Nazi bin oder was weiß ich. Dieses ganze Ding geht halt bei dem im Kopf auf, dann macht er zu und dann wirst du irgendwie gar nichts erfahren, was für dich oder die Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist.
Das wird dir als sehr erfahrene Politikjournalist, also Person, die, also du hast genug Politiker interviewt, was total interessant ist, ist eigentlich immer das, was passiert, wenn das Mikro aus ist. Das war auch bei dem Lischke so, das ist bei dem Sven Schulze so gewesen und bei dem SPDler war es nicht so. Da war das, da hat sich das nicht verändert. Ich meine, wir dürfen leider nicht daraus erzählen, was was da passiert. Was ich aber erzählen kann, ist von Lischke, ist, dass wir dann, als das Mikro ausging, ging bei ihm auch die Anspannung sofort weg. Und der war dann sofort wieder für mich ein Sachsen-Anhaltiner. Der war dann kein AfD-Politiker mehr, sondern hat er mir ein Wasser angeboten. Dann hat er gesagt, ich bin so fertig von dem Wahlkampf, ich muss ja jeden Tag 5 Stunden. Und dann haben wir im Auto auch darüber nachgedacht, eigentlich willst du auch das hören.
Naja, klar, aber das ist ja, die Anspannung ist ja auch verständlich von all diesen Politikerinnen und Politikern, weil zumal wenn es aufgenommen wird auf Video, auf Ton, da kann man die Schnipsel, schneidet man irgendwas raus, wenn die na klar haben die alle Angst, irgendeinen Fehler zu machen. Ja. Irgendwie in ihrer eigenen Bubble oder darüber hinaus. Also klar, das ist ja alles, hast du nie? Also wir haben, also ich habe ja auch Angst, sage ich irgendwas in deinem Podcast, was man als Schnipsel rausschneidet und dann sehe ich irgendwie
Zeit
so
nicht.
Oder so aus, dann klinge ich so oder so.
Hatte ich lange Zeit nicht.
Du hast ja die Erfahrung gemacht.
Aufgrund der Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich die Angst jetzt.
Klar, man nimmt einen Schnipsel, einen Satz. Und es ist schade, aber es ist so. Manche schaffen es, wahrscheinlich eher die wirklich, wirklich unbedeutenden Politiker wie dieser SPD-Mann schaffen es dann eben nicht so zu sein. Obwohl manchmal auch Politiker mit sehr kleinen Ämtern schon sehr, sehr kontrolliert sind und Politiker, die größere Ämter haben, gar nicht so kontrolliert sind. Ja.
Vielen Dank.
Das war's schon. Ich wollte mit dir noch ganz viel über die Strukturdaten von Sachsen-Anhalt reden, aber das können wir ja dann ein anderes Mal machen.
Wir können auch noch mal über die
Strukturdaten. Müssen wir jetzt nicht.
Ich fand das ist eine sehr gute Einordnung von journalistischer Arbeit, die wir machen, weil jetzt die Debatte auch durch den Spiegeltitel, also ich glaube, wir kommen mit der Folge ganz praktisch, weil es wird eine Metadebatte geben werden, oder es gibt sie schon, die Metadebatte, über die Art und Weise der Berichterstattung. Ach so, nee, da habe ich noch einen Punkt, den ich mit dir besprechen würde wollen. Und zwar, als du meintest, in den USA treffen sich ja linke Podcaster, Ezra Klein nennen wir doch aber beim Namen, mit auch neurechten Influencern, mit neurechten Personen. Wir beide hören diesen Podcast sehr gerne. Und ich habe das Gefühl, bei uns ist Ezra Klein, wer eigentlich? Ben ungeskriptet?
Nee, auf gar keinen
Fall. Natürlich nicht. So, aber
Ben ungeskriptet ist ja auch, Ben unvorbereitet, hat man manchmal ein bisschen das Gefühl. Also ich habe jetzt nicht sehr viele Podcasts von ihm gehört, aber er fragt so ein bisschen nach Bauchgefühl. Habe ich jetzt das Gefühl, ich will jetzt nicht Ben ungeskriptet beleidigen. Weil
ich glaube, das ist ja auch seine Anmoderation. Er sagt, er geht da einfach rein in das Gespräch, ganz unvoreingenommen. Er möchte da einfach mit den Leuten mal ein bisschen quackeln.
Genau, und Ezra Klein zur Erklärung ist ein Journalist der New York Times, der ein Podcast hat, zweimal in der Woche politisch, aber manchmal spricht er auch über andere Themen mit seinen Gästen, ist immer extrem gut vorbereitet.
Ja.
Kennt, hat alles so dazu gelesen, kennt die gesamte Debatte in- und auswendig.
Macht sehr viel Spaß, dem zuzuhören, muss ich sagen. Aber es gibt dieses so in Deutschland, also das war die Frage, die ich dir stellen wollte, wie können wir das machen? Also wie oft wollte ich mir hier einen neurechten Denker schon einladen oder mit Personen von extremen Rändern diskutieren. Und wir ganz oft in dieser Redaktion, auch aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe, entscheiden, lieber nicht, das gibt Stress.
Mit wem?
Mit Gruppen. Also von egal wem. Es gibt einen Shitstorm. Warum glaubst du, oder Frage an dich, ist das in den USA einfacher oder haben die Leute dort weniger Angst vor Shitstormen? Oder was, also ich finde, die Debatte ist ja sofort immer hier, ganz lange war ja, ihr dürft die nicht einladen in Talkshows, man darf mit rechts nicht reden. Als wir damals Deutsch-Rechts-Radikal rausgebracht haben, war der größte, da war nicht irgendwie diese journalistische Arbeit wurde bewertet, sondern wir wurden massiv kritisiert für, dass wir mit Rechten gesprochen haben. Okay. Dass die damals rechte YouTuberin Lisa Licentia, und das ist im Übrigen der Moment, den ich…
Ist die nicht sogar dann ausgestiegen?
Die haben im Interview… hat die sich plötzlich geturnt, so im Interview angefangen zu weinen und gesagt, ich kann das alles nicht mehr. Und ich glaube, vielleicht ist diese traumatische journalistische Erfahrung für mich der Grund, ich möchte das nochmal erleben, dass in einem Gespräch…
Du möchtest, dass Matthias Lischke live in deinem Podcast aus der AfD austritt.
Genau, also das fand ich, also nicht, weil ich es will, sondern weil ich das so krass fand, dass in einem Interview eine Person plötzlich 180 Grad sich dreht und dir erklärt auch warum. So.
Ja.
Und die Kritik, da wurde gar nicht das diskutiert, sondern wir wurden dafür kritisiert, dass wir Rechten eine Plattform geben, dass wir Personen wie Christian Lüth, obwohl wir den nun wirklich
Sag nochmal kurz, wer es ist, für alle, die sich nicht
Christian
erinnern.
Christian Hüth war damals der Bundespressesprecher, glaube ich.
Der AfD.
Okay. Die rechte Hand von Fliegenschiss, wie heißt er? Gauland.
Aha.
Gibt's auch genug Aufnahmen dazu. Und der hat damals mit Lisa Licentia sich unterhalten und dabei sehr menschenverachtende Äußerungen getroffen.
Ja, ja, genau.
So. Und hat so ein bisschen auch mal, damals gab es noch dieses, so ist die AfD eigentlich, wie rechtsextrem ist die eigentlich? Das wurde sich noch so gefragt, so aus welchen Kreisen kommen die Leute? Und wir konnten in dieser...
Das fragt man sich ja immer noch.
Also ja, aber es ist jetzt so ein bisschen deutlicher sichtbar und damals war es noch so diffus.
Ja, ja. Ich glaube, dass der Journalismus in den USA, so wie ich das verfolge, sich auch erst stark verändert hat nach dem ersten Wahlsieg von Donald Trump.
Mhm.
Und dass die da einfach schon viel, viel weiter sind. Das System hat schon viel mehr Schocks absorbieren müssen. Also den Trump 1, den ersten Wahlsieg von Trump, dann diese ganze Wahlfälschungsgeschichte der 6. Januar. Und jetzt vor allem die Wiederwahl und die zweite Trump-Regierung, die ja viel extremer agiert als die erste. Und diese beständige mager Wählerschaft über die Jahre, also die der Journalismus in den USA, ist ein bisschen verallgemeinert, wie immer, wenn man sowas Großes sagt, hat sehr stark nach der ersten Wahl von Donald Trump, die ganz viele Leute für nicht möglich gehalten haben, oder es immer hieß, ja, naja, aber das wird Hillary schon machen und so. Und dann sind sehr viele eher linksliberale Journalisten, aber auch so normal konservative Journalisten mit so einem Schock aufgewacht. Und da war da hatte man auch ja nicht wirklich mit den Wählern geredet, war da nicht hingefahren, hatte sich nicht mit denen beschäftigt oder hatte die genauso wie wie Hillary Clinton ja damals im Wahlkampf hat er was Verächtliches über diese Leute gesagt und so verächtlich hat man auch auf die geblickt.
Verächtlich blickt man im Übrigen auch auf die ostdeutschen Wähler in Sachsen-Anhalt.
Na klar. Ja. Aber die haben einfach diesen Schock schon hinter sich, schon lange hinter sich. Die sind uns da 10 Jahre voraus und die haben gemerkt, dass man mit dem Journalismus, den sie vielleicht auch vorher gemacht haben, so wir reden nicht mit denen, wir gucken nicht auf die, wir verachten die irgendwie ein bisschen. Ja, kommt man halt nicht weiter, weil die Zeiten verändern sich weiter, diese riesige weltweite Welle der Hinwendung zu Parteien, die so sind. Ich finde ja auch, dass Ulrich Siegmund in diesem Programm und auch in seiner Vision 2026, wie er das immer genannt hat, das erinnert mich ja sehr stark an die Mager-Bewegung. Mhm. Da hat er auf jeden Fall Anleihen genommen, auch in seinem Auftreten und teilweise wie er auf Marktplätzen mit Leuten redet. Vielleicht so ein bisschen, der ist so Charlie Kirk-Fan auch, hat er mir erzählt. Also Charlie Kirk lebt ja nicht mehr, weil der war Charlie Kirk-Fan sozusagen. Mhm. Was ich sagen wollte, die sind da schon weiter und die haben erkannt, dass man mit dem Journalismus nicht weiterkommt. Ich weiß nicht, das jetzt ausgeht in Sachsen-Anhalt und was dann passieren wird. Erstmal wird eine riesige Welle, glaube ich, des Ostbashings wieder auf uns zurollen. Die rollt jetzt schon ein bisschen an in den sozialen Medien. Können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden.
Kann man einfach sich jetzt unter den aktuellen Reels, die wir Sachsen-Anhalt gemacht haben, kann man sich das wunderbar angucken, klar, wie der Ostdeutsche ganz oft verantwortlich gemacht wird, genau, für die Situation.
Und dann
ich komme da auch gar nicht hinterher.
Dann denken wir, und dann geht's ja wieder Diktaturschäden, dies, das. Und der Brexit, was ist mit dem Brexit, was ist mit den Le Pen-Wählern in Frankreich, was ist mit den Meloni-Wählern? Also, okay, die Ostdeutschen sind die einzigen auf der Welt, die einen Schaden haben. Aber das wird natürlich trotzdem jetzt wieder ganz, ganz stark kommen und dann wird man wieder sagen, dann werden wir wieder, ja, aber der Osten ist nur in Deutschland dem Westen etwas voraus. Dann wird gesagt werden, ja, aber im Westen sind das nur 20% und nicht 40. Da würde ich sagen, okay, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie es war, als es im Osten 20% waren. Da hieß es, im Westen sind es ja nur, keine Ahnung, 8% und nicht 20. Warten wir mal ab, ne? Also ich habe mir auch noch mal, jetzt komme ich jetzt doch mal zu meinen Daten und Zahlen. Ich liebe Daten und Zahlen, Leute. In Baden-Württemberg haben 1 Million Leute bei der Landtagswahl die AfD gewählt.
Mhm.
1 Million. In Sachsen-Anhalt gibt es 1,7 Millionen Wahlberechtigte. Also in einer absoluten Zahl, würde ich mal vermuten, haben in Baden-Württemberg da mehr Leute die AfD gewählt. In Rheinland-Pfalz 395.000 bei der letzten Landtagswahl, also in diesem Jahr bei der Landtagswahl. Und in Wahlkreisen in Rheinland-Pfalz habe ich mir das mal angeschaut, wo die Strukturdaten ganz ähnlich sind wie in Sachsen-Anhalt, wo das Einkommen, das Haushaltseinkommen im Jahr genauso niedrig ist und die Leute so wenig verdienen, in Mindestlohnjobs sind. In den beiden Kreisen mit den niedrigsten Einkommen in Rheinland-Pfalz hat die AfD die allerbesten Ergebnisse geholt. Und zwar in Pirmasens 32% und in Kaiserslautern 26%. So wahnsinnig weit weg vom Osten ist das nicht, wenn man die gleichen Strukturdaten hat. Mhm. Wenn die Leute da genauso wenig verdienen, es genauso eine Überalterung gibt, genauso einen Männerüberschuss gibt wie in Sachsen-Anhalt. Ich will jetzt hier nicht alle langweilen mit den ganzen Zahlen aus Sachsen-Anhalt, aber das ist einfach eine total krasse, einzigartige demografische und soziale Lage in diesem Land. Und ich will aber noch eins sagen, ich habe vor 3 Jahren zusammen mit meinem Kollegen Maximilian Bär, der jetzt bei The Pioneer arbeitet, den Sozialpsychologen Elmar Bremer interviewt, auch der ist ein westdeutscher Sozialpsychologe, zu dieser ganzen Frage, warum Osten und was hat das mit dem Osten zu tun und so. Und der hat damals gesagt, wenn man Räume in Deutschland untersucht, die ähnliche Sozialstruktur haben, fallen die Ost-West-Unterschiede weg, dann wird gleich gewählt. Und das, ja, habe ich halt mal geguckt, stimmt das überhaupt? Und jetzt habe ich mir das halt für Rheinland-Pfalz angeschaut. Ja, Pirmasens 32%, sind jetzt noch nicht 43, werden jetzt auch wieder Leute einwenden, klar, sind noch nicht 43, aber die Lage ist dann vielleicht doch auch noch ein bisschen krasser in Sachsen-Anhalt im Durchschnitt.
Diese Ost-West-Teilung und die Verantwortung, die der Osten trägt, die angebliche für die AfD, ist ja auch etwas, was wir zum Beispiel in unseren Filmen, die wir für ProSieben machen, in dem wir erklären, dass es ein weltweites Phänomen ist. Mhm. Man schafft es nicht, dass das sich durchsetzt.
Ich verstehe es auch nicht.
Ich war in den USA, ich war in El Salvador, ich war in Ungarn. Wir haben gezeigt, überall die gleichen Mechanismen, ganz wenige Ossis. Also die Ossis haben nichts damit zu tun, dass in El Salvador Diktaturen gewählt wurden oder in Ungarn.
Ich glaube, es haben jetzt auch nicht die ausgewanderten Ossis für den Brexit gestimmt.
Das ist so, das macht mich so, und hier, da kommt wieder meine Haltung, meine Persönlichkeit durch, das macht mich wirklich traurig als Journalist auch. Das macht mich wirklich, erschöpft mich auch, dass es so.
Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen eine einfacherer Umgang mit dem Schweren und Bösen und Gefährlichen, dass man das auslagert. Also wir haben in Deutschland, wir in Westdeutschland, wir haben gar kein Problem oder vielleicht nur ein kleines Problem, aber das ist alles unter Kontrolle. Wir haben ein Ostproblem, ist einfacher. Also weiß ich nicht, ist jetzt
aber
nicht,
mal,
keine
wenn,
Ahnung.
Ich glaube, unsere Kollegen, wenn die uns beiden jetzt zuhören, so, keine Ahnung, aus Hamburg, die geboren sind in einem Vorort von Hamburg, die ich glaube, dass viele von unseren Kollegen mit einer Westsozialisation auch ein bisschen genervt von uns Ostkollegen sind, weil wir immer und immer wieder das auch betonen, auch diese Ungerechtigkeit und auch selbst die Ungleichheit in unserer Branche.
Die sind total genervt davon. Das hat man in den letzten Tagen sehr gut oder gestern eigentlich auf X gesehen. Da haben nämlich alle einen Text aus der FAZ geteilt, einen Leitartikel, der im sehr wütenden Ton über den Osten verfasst war und über diese unverschämte Forderung der Ostministerpräsidenten nach der Beibehaltung der Rente nach 45 Beitragsjahren wurde da total abgekanzelt und da wurde so, der nörgelnde Osten, der immer nur nimmt und die bei den Gebern im Westen geht jetzt langsam die Geduld aus und das wurde von sehr vielen westdeutsch sozialisierten Kolleginnen und Kollegen mit großer Zustimmung geteilt.
Da musste,
glaube ich, mal was raus bei denen.
Was macht denn das? Also weil das, ich habe das bei dir bei Instagram gesehen, da hast du das geteilt, auch weil ich bin nicht mehr bei Ex, da schaffe ich nicht mehr, das schaffst nur du. Also da bist du in den Krisenberichterstatterin, Wiebke Hollersen, in den Schützengräben.
Was macht das mit mir? Ach, weißt du, Tilo, wir haben jetzt 36 Jahre so einer Zuschreibung hin auf dem Buckel, also irgendwie bin ich ein bisschen abgehärtet, glaube ich. Und das ist ja klar und es wird nach der Wahl noch viel schlimmer werden. Also jetzt zum Wahltag hin und nach der Wahl wird es alles noch mal viel schlimmer werden und viel krasser werden. Ich weiß nicht, wir kennen das. Ich kenne das als ostdeutsche Journalistin, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen müde davon, glaube ich. Aber es ist auch erwartbar. Ich glaube, ich habe irgendwann mal sind ja dann auch immer Ostwahlen. Ich weiß nicht, wenn Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen, sind es irgendwie nicht die Westwahlen, oder?
Nee.
Vor den Westwahlen in diesem Jahr sind alle auf. Es sind aber die Ostwahlen. Und immer wenn irgendwie so Ostwahlen sind, vor irgendwelchen Ostwahlen, habe ich, glaube ich, auch mal so einen Text geschrieben, die Ost-West-Debatte wird wieder sehr unangenehm werden in diesem Jahr. Das ist auch so ein bisschen mit Ansage. Das weiß man, dass es schlimm werden wird. Ich meine, die ostdeutschen Ministerpräsidenten sind jetzt nicht die einzigen, die Rente nach 45 Jahren, Beitragsjahren beibehalten wollen. Das wollen auch die Kollegen, will auch die Kollegin Ministerpräsidentin aus dem Saarland und, glaube ich, noch irgendein anderer westdeutscher Ministerpräsident. Das ist jetzt nicht irgendwie eine total unverschämte Forderung und die wollen das jetzt auch nicht nur für den Osten. Die wollen das für alle Rentner in ganz Deutschland und, naja. Aber man kann natürlich inhaltlich viel darüber diskutieren, ob das richtig oder falsch ist und warum die das jetzt vorbringen. Ja, aber das jetzt als Aufhänger sozusagen für so eine neue Welle, jetzt reicht's uns aber mal mit euch Ostdeutschen. Immer wollt ihr nur nehmen, nehmen, nehmen.
Vielen Dank.
Vielen Dank.